Ich freue mich, dass ich als Nächste begrüßen darf Frau Dr. Renate Czellich-Ruso, die uns einen ganz wichtigen, extrem wichtigen Bereich näher bringen wird, nämlich die interkulturelle Kompetenz im Gesundheitswesen. Ein Bereich, der uns in den letzten 5 bis 10 Jahren alle nicht nur beschäftigt, sondern auch beunruhigt hat. Sie ist promovierte Kommunikationspädagogin, Inhaber einer Agentur für Communication in Wien, Sprecherzieherin an der Medizinischen Universität in Wien, unterrichtet sie auch ärztliche Gesprächsführung und sie ist an vielen Universitäten, ich habe mich mit ihr schon unterhalten, in ganz Österreich in diesem Bereich tätig, auch als Autorin von unterschiedlichen Büchern. Wir freuen uns, dass wir Sie als kompetente Sprecherin für dieses extrem schwierige Thema gewonnen haben. Wir freuen uns.
Ja, danke. Ja, es ist ein forderndes Thema, ich gebe es zu. Sie sind in der Früh auch gebeten worden, draußen zu notieren, was Ihnen im Umgang mit fremdkulturell geprägten Patienten wichtig bzw. unwichtig ist. Ich nehme an, es lag an den fehlenden Stiften, dass dort so wenig steht. Aber wer immer von Ihnen mit fremdkulturell geprägten Patienten schon Kontakt hatte, wird festgestellt haben, die takten manchmal anders. Die takten ganz anders, als Sie das vielleicht erwarten. Und die Kategorie richtig und falsch ist eine Kategorie, die dann nicht hilft. Wir begrüßen einander, indem wir einander die Hände reichen. In anderen Ländern macht man das, indem man die Stirn aneinander legt und des anderen Nase reibt. Also was hier richtig und falsch ist, weiß ich nicht, aber für die ist unser Verhalten sicher genauso blöd wie umgekehrt. Ja? Richtig und falsch, das kann uns da nicht helfen. Was aber hilft und was ich Ihnen vermitteln will, ist Hintergrundwissen. Da geht es ums Nachvollziehen, das heißt nicht akzeptieren. Da geht es oft ums Erklären, ums Aushandeln, möglicherweise wie viele Patienten, wie lange anwesend sein dürfen. Manchmal geht es auch ums Grenzen setzen. Sicherlich ist es aber eine Hol- und Bringschuld, also etwas, was immer wieder diskutiert werden muss und auch ständig in der Diskussion sein muss. Gleich vorab, alle Patientengeschichten, die ich Ihnen erzähle, beziehen sich auf Menschen, die nach traditionellen, autoritären und patriarchalischen Vorstellungen leben. Also das sind vorwiegend Menschen mit einfachem soziokulturellem Hintergrund, aber keine meiner Geschichten richtet sich gegen verschiedene Glaubensgemeinschaften oder Volksgruppen. Und damit können wir eigentlich unsere interkulturelle Reise einmal durch ihre Rahmenbedingungen ein Stück weit beginnen. Das, was zu notieren gewesen wäre, muss ich jetzt sagen, gehört eigentlich in einem Haus, in jeder Institution ständig diskutiert. Und zwar bottom-up und top-down. Und danach sollte allen klar sein, wie man mit manchen Situationen umgeht. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch voriges Jahr im AKH eine besonders unangenehme Situation. 2 Patientinnen, die durch Sichtschutz voneinander getrennt waren. Die eine Patientin, eine junge Muslima, wollte ihr Kind stillen. Und auf der anderen Seite war eine junge Patientin in Begleitung ihres Vaters, die gerade eine lebenswichtige Infusion erhielt. Und als die junge Muslima der Stimme, nicht der Person, gewahr wurde, hat sie den Vater lautstark aufgefordert, das Haus zu verlassen. Schließlich hat der Vater auf Anordnung einer Ärztin und in Begleitung der Security das Haus verlassen. Das ist eine absolut unangenehme Situation, weil eigentlich ist es eine Aufgabe des Managements, dass man vorher überlegt, welche Situationen könnten sich ergeben und wie gehen wir damit um. Am Ende so eines Prozesses sollten Regeln für das Zusammenarbeiten stehen. Nicht nur der Patienten mit den medizinischen Professionen, sondern es muss ein Zusammenarbeiten geben mit allen. Das heißt ein ständiges Anpassen. Das ist etwas, was ständig top-down und bottom-up gehen muss. Und am Ende so eines Prozesses muss es allgemeingültige, für alle gleich geltende, gleichlautend formulierte, aber vor allem gelebte Regeln geben. Die gehören einerseits ins Intranet, wenn man jetzt die internen Dinge anschaut, auf Verbindungswegen, also auf internen Verbindungswegen, die gehören aber auch in die Sozialräume. Und sie gehören genauso gut für die Patienten und ihre Angehörigen sichtbar gemacht, sei es im Leitbild auf der Homepage, sei es in Publikationen, wo auch immer, im Haus. Damit helfen sie letztlich allen, dem Patienten und ihnen, weil klare Regeln helfen da. Denn üblicherweise fassen Patienten aus dem arabischen Raum, aus der Türkei und zum Teil auch vom Balkan einmalig von ihnen erhaltene Informationen als vage, unsicher und irrelevant auf, worauf sie beginnen, zu ihnen und zu ihnen zu gehen. Und wehe, es sagt dann einer etwas anderes. Dann hat nicht Houston ein Problem, sondern sie. Das bedeutet eben vielfach erklären, aushandeln, Grenzen setzen. Das ist eine ständige Hol- und Bringschuld. Da sind alle gefordert. Nicht nur sie in ihrer Profession, sondern auch die Patienten, die sich ein Stück weit wohl anpassen werden müssen. Das ist eine Aufgabe des Managements. Und jetzt setzen wir unsere Reise durch ihren beruflichen Alltag fort. Denn im Umgehen mit fremdkulturell geprägten Patienten gibt es immer wieder Fragen, die Patienten eigentlich hätten, aber sich nicht zu stellen getrauen. Das sind vor allem dann Fragen, wenn es darum geht, wie geht es weiter. Allerdings, sie haben Glück. Kraft ihrer Funktion sind sie nämlich ein höher gestelltes Wesen des erweiterten sozialen Netzwerks, dem weder widersprochen noch das um etwas gebeten werden darf. Das sind Menschen aus Kollektivgesellschaften. Kollektivgesellschaften haben wir vielerorts. Die haben wir nicht nur im arabischen Raum, die haben wir in der Türkei. Wir haben sie aber auch in Süditalien, wir haben sie zum Teil in Spanien, wir haben sie am Balkan, wir haben sie in Russland, um ganz weit wegzugehen, in Neuseeland, Australien und Ozeanien. Wir haben sie in etwas veränderter Form, nämlich in Form von Stammesgesellschaften, auch im afrikanischen Kontext. Wir haben Kasten in Indien und wir haben in China auch eine Kollektivgesellschaft in einer bestimmten Form. Wenn man sich das anschaut, dann sind wir eigentlich in Europa mit unseren westlichen Vorstellungen die Ausnahme. Wenn Sie also Kraft Ihrer Funktion ein höher gestelltes Wesen sind, dann darf Ihnen nicht widersprochen werden und Sie dürfen um nichts gebeten werden. Das heißt aber in der Konsequenz, Patienten stellen keine Fragen an Sie, weil Ihnen das nicht erlaubt ist. Und was heißt das jetzt für Sie in der Vorbereitung? Eigentlich wären es drei banale Fragen, die Sie sich stellen könnten. Was weiß ich, was der oder die nicht weiß? Was kann ich, was die nicht können? Und was will ich, was die nicht wollen? Und wenn man daraus Fragen entwickelt, weil sich die einfach ergeben, wenn man sie auch aus Patientensicht anschaut, dann kann ich Sie nur bitten, diese im Patientengespräch zu thematisieren und sich quasi selbst zu beantworten. Sie werden sicher dabei Patienten haben, die zu allem freundlich nicken, auch wenn sich das Verhalten nicht ändert. Das ist leider manchmal so. Sie werden Patienten haben, die zu allem schweigen, weil sie als höher gestelltes Wesen das als selbstverständlich und respektvolles Verhalten empfinden. Und sie werden Patienten erleben, die vielfach sie auffordern, zuerst Platz zu nehmen, bevor sie sich selbst hinsetzen. Das hat oftmals mit Ehre und Respekt zu tun. Und ein paar Beispiele davon kann ich Ihnen erzählen. Das ist eine reale Situation. Ansonsten, ich komme von der transkulturellen Psychiatrie, da verändert man alles. Ja? Das war eine Situation, eine junge Ärztin mit einem Kollegen im Raum. Sie haben die Behandlung für einen Patienten besprochen, als ein scheinbar älterer Mann den Raum betrat. Angesichts der jungen Frau hat er formuliert, Frau raus. Und dann hat sich der Arzt vor ihm aufgepflanzt und hat gesagt, wenn Frau raus, Sie auch raus. Das ist bitte die Ultrakurzformel, aber die hatten das im Haus geklärt vorher. Ja. Dieser Mann lebt in einer Kollektivgesellschaft nach traditionellen Vorstellungen, nämlich in geschlechtergetrennten Lebenswelten. Das heißt, Identität entwickelt der Einzelne in geschlechtergetrennten Lebenswelten, Frauen unter Frauen und Männer unter Männern. Dieser Mann hat keine Ahnung, wie er mit einer berufstätigen, jungen, nämlich im gebärfähigen Alter befindlichen Frau, die öffentlich sichtbar ist, umgehen soll. Weil in seiner Herkunftsfamilie gibt es das nicht. Weil eine Frau im arabischen Raum, wie gesagt, ich spreche immer von einfachen Menschen, ja? Nicht, dass jemand glaubt, das sind Hochgebildete, weil eine Frau im arabischen Raum in der Öffentlichkeit alleine nicht gesehen werden darf. Erst viel später ist ihr das möglich und da ist ihr das dann erlaubt. Der lebt und glaubt, geschlechtergetrennte Lebenswelten sind hier auch völlig normal. Er hat also keine Erfahrung. Außerdem wünschen sich viele Patienten, und das ist nicht nur religiös motiviert, gleichgeschlechtliche Behandler. Das haben wir bei den Hindus, das haben wir bei den Buddhisten, das haben wir im mosaischen Glauben. Einfordern, vehement, tun es im Moment vorwiegend die Moslems. Fragt sich nur, wie kann man da Abhilfe schaffen? Die Abhilfe, das geht. Das, was sie brauchen, ist entweder einen Mann, der sagt, nach dem Motto, wenn Frau raus, sie auch raus, oder sie brauchen eine erfahren wirkende Kollegin. Die braucht den Satz formulieren, bei uns therapieren und diagnostizieren auch junge Kollegen. Und es gibt noch etwas, was Sie wissen müssen. Es gibt sozusagen eigene Begriffe in jeder Familie, die Sie wahrscheinlich schon gehört haben. Wer von Ihnen hat den Begriff Abi oder Abla schon einmal vernommen? Noch niemand? Gut, dann sind das jetzt ab nun die neuen Zauberwörter für Sie, weil Abi ist die Bezeichnung für den großen Bruder. Und wenn ich jemanden aus dem arabischen Raum, im asiatischen Kontext gibt es dafür anderes Vokabular, ja? Wenn ich jemanden aus dem arabischen Raum mit Abi und dem Vornamen anspreche, ist er verpflichtet, per Ehre all das zu tun, was ich von ihm verlange. Na, wenn das keine Chance ist für Sie, dann weiß ich es nicht mehr. Sie können dasselbe auch mit der Abla machen, das ist die Bezeichnung für große Schwester. Natürlich kann es trotzdem manchmal sinnvoll sein, dass der Behandler gewechselt wird. Aber das sind dann eher die Ausnahmefälle, weil mit der Religion an und für sich hat das nichts zu tun. Manchmal ist es auch so, das habe ich auch erlebt, eine kosovarische Patientin, die kardiovaskulär untersucht werden sollte, im Beisein ihrer Schwiegertochter, daraus können Sie ableiten, dass sie weniger gut Deutsch konnte, wurde die Vorbesprechung mit ihr abgehalten, sie ist auch pünktlich erschienen zum vereinbarten Termin, und hat dann das Unterschreiben der Einverständniserklärung verweigert. Ich weiß nicht, ob sie schreiben konnte, das kann ich nicht sagen. Aber dann hat der Arzt gemeint, naja, auch ihre mündliche Zustimmung wird ja reichen. Auch das hat sie verweigert, mit der Begründung, ihr Mann muss anwesend sein, weil er die letzte Entscheidung zu treffen hat. Und das ist Ehre. Auch da, Abi, Abla, bei uns behandeln und therapieren auch junge Kollegen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Da bitte ich vor allem die Erfahreneren, weil ältere, weise Frauen dürfen in der Öffentlichkeit auftreten. Sie werden deswegen ältere, weise Frauen genannt, weil sie da, Klammer auf, nicht mehr im gebärfähigen Alter sind und als Vermittlerinnen öffentlich sichtbar sein dürfen. Weil sonst geht es ums Weitergeben des Blutes und das ist also so nicht gewünscht, sagen wir das einmal so. Was Sie allerdings auch haben und was Sie vielfach erleben, sind vielleicht die eine oder andere Äußerung von Patienten, die da lautet, böser Blick. Patienten von anderswo kommen mit ganz anderen Vorstellungen, wie Krankheiten entstehen. Ich habe es Ihnen heute beim Plaudern vorab erzählt, also Hebammen können ein Lied davon singen. Die skurrilste Form, die mir bekannt ist, ist jene, wo türkische Frauen bei der Geburt laut schreien. Das tun sie. Einerseits, um mehr Gold zu kriegen, das ist ein Aspekt der Geschichte. Aber Erdogan lässt jetzt schon grüßen, weil sie annehmen, je lauter sie brüllt, desto eher wird sein Sohn. Und das ist natürlich eine Sache, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber im arabischen Raum, mittlerweile leider auch am Balkan und auch in der Türkei, gibt es weit verbreiteten Aberglauben. Manches davon hat früher Sinn gemacht. Das mag ich gar nicht in Abrede stellen, aber manches ist heute vielleicht ein bisschen sinnentleert. Diesem Aberglauben zufolge entstehen Krankheiten durch Klima und Witterung. Na gut, also wenn ich im Winter im Bikini hinausrenne, außer ich bin aus der Sauna, dann werde ich mich wohl verkühlen. Krankheiten entstehen aber auch durch astrologische Konstellationen und unheilvolles Schicksal. Leider, das hat schon der Ronald Reagan probiert und es hat auch nicht funktioniert. Manche stellen sich auch vor, dass Krankheiten durch böse Geister, sogenannte Dschinnen, entstehen. Dschinnen sind gute, böse, tag-nacht-aktive, sichtbare, unsichtbare, männliche, weibliche Wesen, die von einem Besitz ergreifen. Und wann tun sie das? Sie tun das beim Ausschütten von Schmutzwasser, beim Urinieren. Das wird wohl was mit Bakterien zu tun haben. Und jetzt wird es skurril. Bei Ungehorsam gegen die Eltern sind wir mitten in Erziehungsvorstellungen. Und bei Vergehen bei rituellen Waschungen, jetzt sind wir mitten in der Religion. Das ist also etwas, was nicht logisch für uns ist. Und es gibt auch die Vorstellungen vom bösen Blick. Böser Blick wird ausgelöst durch Neid, Bewunderung, das hatten wir übrigens auch bei Kleinkindern, nicht? Im vorigen Jahrhundert, kleine Kinder, die nicht getauft waren und damit ungeschützt waren vor Krankheiten, hat man also von der Öffentlichkeit ferngehalten. Wir beobachten das in Wien derzeit sehr viel, dass wir wieder viele muslimische Frauen haben, die übers Kinderwagerl ständig eine Windel geben. Das hat damit zu tun. Aber was für Sie viel wichtiger und relevant ist, böser Blick wird ausgelöst durch blonde Haare und blaue Augen. Das heißt, diese Menschen schreiben Ihnen dann bösen Blick zu, obwohl sie wahrscheinlich gar nichts damit zu tun haben. Auch hier hilft nur bei uns behandeln, junge Kollegen, weil das hat etwas, was Sie nicht diskutieren können. Aberglaube ist etwas, das braucht man nicht diskutieren. Sie werden auch Patienten erleben, die Ihnen verweigern, in die Augen zu schauen, also den Blickkontakt. Sie werden Patienten erleben, die verweigern, das Kopftuch abzunehmen. Sie werden Patienten erleben, die das Handreichen verweigern und das mit der Religion begründen. Also steht im Koran. Das hört man oft. Gleich vorab, im Koran steht es sicher nicht. Weil der Koran ist ident mit dem Pentateuch der Juden und mit dem Alten Testament. Da steht es nicht drinnen. Überdies war das, was wir heute in Arabisch im Koran lesen, ursprünglich in Aramäisch. Aramäisch ist eine Sprache, die es auch heute noch gibt. Und es war wahrscheinlich auch in Nabatäisch. Aber was ganz sicher ist, das Ganze war mündlich tradiert. Und zwar über viele Jahrzehnte. Und ist erst viel, viel später verschriftlicht worden und da in Arabisch. Also wir haben jetzt einerseits einen Sprachenwechsel. Mit Sprachenwechsel verbindet sich oft auch ein gewisser Bedeutungswechsel. Und wir haben natürlich zwei Zentren, wir haben Mekka und Medina. Und jetzt dürfen Sie sich ausrechnen, dass die Religion, sei es jetzt Sunniten, Schiiten, Wahhabiten, Aleviten, Alawiten, Daesh und wen auch immer Sie noch dazu zählen wollen, das heute zu politischen Zwecken missbrauchen, weil jeder für sich behauptet, den wahren Koran zu haben. Das können und dürfen Sie nicht mit Patienten diskutieren, nur als Hintergrundwissen möchte ich es Ihnen mitgeben. Aber was kann man als Abhilfe machen? Manchmal ist es trotzdem sinnvoll, den Raum zu versperren, damit eine junge Muslima ihr Kopftuch abnimmt. Das kann in Ausnahmefällen wirklich hilfreich sein. Manchmal ist es auch sinnvoll zu sagen, wenn ich in ihre ehemalige Heimat ginge, müsste auch ich mich anpassen und auch das würde von mir erwartet. Sie sehen, das ist ein Aushandeln. Aber das Rahmengerüst dafür muss jedes Haus, muss jede Institution ein Stück weit dafür liefern. Und die Menschen kommen auch mit ganz anderen Erwartungen. Wenn wir krank werden, dann gehen wir zu einem Arzt, zu einem Fachmann mit der Erwartung, er wird uns eine Therapie vorschlagen, die richtig und hilfreich ist. In anderen Gefilden erwartet man vom Gesundheitssystem warmherzige, feinfühlige Betreuung, ausreichend Zeit für Besuche von Kranken und von Familienangehörigen am Krankenbett und auch ausreichend Zeit für ausführliche Gespräche. Also das unterscheidet sich schon ziemlich von unseren Vorstellungen. Detto geht es ums Einhalten religiöser Regeln. Da kann ich nur an die Pfleger appellieren, bitte stellen Sie einen Krug irgendwo zu einem Waschplatz, weil sonst schwimmt der Vorraum. Das hilft relativ wenig. Und die Patienten kommen mit der Erwartung, Sie sind ja ein höher gestelltes Wesen. Sie sind fürs Heilen verantwortlich und der Patient selbst kann nichts dafür tun. Das heißt, Sie haben Patienten, die nicht mittun werden, weil das für Sie in dem Konzept nicht drinnen ist. Mitunter gibt es auch Patienten, die annehmen, dass die verschiedenen Formen von Medikation unterschiedlich wirken. Also zum Beispiel, Infusion ist wirksamer als orale Gabe, aber zum Drüberstreuen, je größer und bitterer die Pille, desto wirksamer ist sie. Das hat mit unserer Logik nicht viel zu tun. Detto ist es bei Schmerzmitteln. Ich erinnere mich an eine Patientin, die trotz ausreichender Medikation in Anwesenheit ihrer Familienmitglieder lauthals über Schmerzen geklagt hat. Kaum waren die Familienmitglieder weg, waren es auch die Schmerzen. Das heißt, da geht es um familiäre oder ihre Aufmerksamkeit. Im Gegensatz dazu, und das möchte ich Ihnen auch mitgeben, weil das kann Ihnen passieren und das wird vielleicht im Bälde etwas öfter passieren, gibt es Patientengruppen, wo man Schmerzmittel mindestens zweimal anbieten muss. Das sind Menschen aus dem fernen Osten, aus Japan, weil Schmerzmittel erst bei der zweiten Phase des Angebots sozusagen akzeptiert werden dürfen. Vorher ist ihnen das verboten. Das heißt, wir haben Kulturen, wo Schmerz, wo Emotion sehr lautstark geäußert wird und auch das große Gegenteil. Die Menschen kommen also mit anderen Erwartungen. Manche haben auch eine Scheu davor oder lehnen es auch ab, von ihnen berührt zu werden. Das ist etwas, was in manchen ihrer Professionen aber Grundvoraussetzung ist. Wir haben es da mit zwei verschiedenen Formen zu tun, nämlich von Tabus. Einerseits gibt es Kommunikationstabus und andererseits gibt es Handlungstabus. Im muslimischen Kontext ist ein absolutes Kommunikationstabu, über den bevorstehenden Tod zu sprechen, weil, und da gab es Prozesse, das Aufklären eines Patienten laut den Vorstellungen der Eltern zum vorzeitigen Ableben geführt hätte. Das sind Prozesse, die wurden geführt, also es gibt Kommunikationstabus. Das eine ist der Tod, das andere, und das ist auch in Österreich zum Teil so, ist das Thema Ausscheidungen. Das ist auch ein tabuisierter Bereich. Und dann gibt es ein paar Handlungstabus. Ich kann Ihnen jetzt sicherlich nicht alles aufzählen, weil die Landkarte, die sich da viele Menschen wünschen, ich weiß jetzt, wo sich in welchem Land was wie abzuspielen hat, die werden wir nicht schreiben können. Die funktioniert nicht. Aber an der Religion kann man ein Stückelweise was manchmal festmachen. Also nackt vor anderen zu stehen, ist etwas, was für viele Religionen ungewöhnlich ist. Für Menschen mosaischen Glaubens war es das größtmögliche Tabu im Zweiten Weltkrieg. Bei den Muslimen gibt es eine geschlechtergetrennte und geschlechtsspezifische Intimzone. Bei den Männern ist die vom Nabel bis zum halben Oberschenkel und bei den Frauen ist sie vom Hals bis zum Knie. Sie sehen, auch dort gibt es also eine Geschlechtertrennung. Wenn Sie jemandem muslimischen Glaubens etwas reichen, dann bitte immer mit der rechten Hand. Und greifen Sie auch keinesfalls, egal mit welcher, hinter den Kopf eines Patienten, um etwas hervorzuholen. Das gilt als Eindringen in den Intimbereich und da wird es heikel. Das lehnen viele Patienten ab. Detto, wer mit Kindern arbeitet, wir sind es gewöhnt, Kindern über den Kopf zu streichen, um sie zu trösten. Das ist in anderen Ländern ein absolutes Tabu. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, ich habe eine Studie im Kindergarten geleitet über Sprachanbahnung. Wir hatten ein Püppi, ich habe sie heiß geliebt, Eltern hochgebildet, Mama Asiatin, Papa war Österreicher. Unser Püppi ist mit 2,5 in den Kindergarten gekommen, stand ein halbes Jahr so. Jeden Tag in einem anderen Kleidchen, kam niemandem näher und dann ist sie auf uns gepickt. Dann hat sie das absolut geschätzt. Die Mama hat das weitergegeben, ohne dass ihr das bewusst war. Die Mama war hochgebildet. Aber das sind Dinge, die einfach gut halten. Und diese Dinge halten 4 Generationen. Das muss man sich immer vor Augen führen. Detto ist es für Menschen jüdischen Glaubens ein absolutes Tabu, sich aufs Krankenbett zu setzen, weil da kann Gott nicht heilen. Wir haben es also mit Schamkulturen in anderen Ländern zu tun. Die haben wir vorwiegend in China, in Korea, in Japan, aber auch im arabischen Raum. Und was mache ich dann, wenn ich festgestellt habe, jetzt habe ich oder vermute, da war jetzt irgendwas? Das ist eine Sache, die Sie sicher gut kennen, aber sich selten bewusst machen. Meistens, wenn man eine Tabuverletzung begeht, also wenn man etwas macht, was den anderen irritiert, hilft die einfache Frage: Ich sehe, ich habe gerade irgendwas gemacht, was Sie irritiert. Was war's? Eine banale Frage, ich gebe es zu, aber sie hilft. Sie hilft Ihnen, einen Eindruck zu kriegen, vielleicht von einer Kultur. Sie kriegen aber sicher Einblick in die Gedankenwelt Ihres Patienten. Und das, was Sie noch sicher kriegen, ist, Sie kriegen einen Patienten, der Sie absolut schätzt und respektiert. Und wenn das kein Vorteil ist, dann weiß ich es auch nicht. Und dann sind wir jetzt endlich fast beim Kommunizieren. Wer je Patientengespräche mit fremdkulturell geprägten Patienten geführt hat, der weiß, das sind oft langdauernde Gespräche. Es wird um den heißen Brei herum geredet für unsere Verhältnisse, also sie kommen nicht zum Punkt. Sie sind sehr laut, sie sind sehr emotional, sie sind sicher sehr beziehungsorientiert und sie sind sehr indirekt und sie sind sehr bildhaft. Am Anfang, und das werden Sie vielleicht auch erlebt haben, gibt es immer wieder, das haben wir auch, Höflichkeitsrituale, wir reichen einander die Hand oder machen noch ein bisschen mehr. Aber in anderen Kulturen ist das ein richtiges Prozedere. Nicht nur unsere Schüler, die sich so begrüßen, sondern das ist ein sehr respektvolles, immer wiederkehrendes zum Ausdruck bringen, wie gut der eine und wie gut der andere ist. Das ist Höflichkeit. Sie werden auch sehr schnell dann Fragen kriegen, zum Beispiel über private Dinge, die Sie vielleicht im ersten Moment irritieren, aber das ist für Menschen aus anderen Kulturen selbstverständlich, weil da geht es ums Herstellen einer harmonischen Beziehung. Und erst dann kann miteinander gehandelt werden. Das heißt, das ist auch sehr respektvoll Ihnen gegenüber, weil es sehr hierarchiebezogen ist. Bleibt noch zu überlegen, und das ist eine ganz heikle Frage, wenn Sie einem Patienten was ablehnen müssen, also ein Nein formulieren. Das ist genau der Augenblick, der besonders heikel ist. Weil ein Nein fassen fremdkulturell geprägte Patienten aus dem arabischen Raum, aus der Türkei und auch aus dem Balkan als persönliche Antipathie auf oder als vorschnelle, nicht überlegte Lösung. Das ist natürlich ganz blöd, das heißt, Sie brauchen da jetzt ein bisschen was anderes an Wissen. Nämlich, einerseits lassen Sie sich Zeit. Schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre, bleiben Sie wirklich gelassen, aber bitte sprechen Sie heikle Themen zum Schluss an, weil sonst stehen diese Patienten auf und gehen und Sie sehen sie nicht mehr wieder. Und ich glaube, das Gegenteil ist das, was Sie wollen. Und erst jetzt sind wir bei Ausdrucksmitteln. Ich schaffe es in der Zeit, keine Sorge. Erst jetzt sind wir bei Ausdrucksmitteln, derer wir uns beim mündlichen Kommunizieren bedienen. Einerseits benutzen Sie Wörter, andererseits, und ich bin Sprecherzieher, das wissen Sie, da zählen dann auch noch andere Dinge, nämlich sprecherische Ausdrucksmittel wie Tonhöhe, Betonung, Tempo, Rhythmus, Sprachmelodie, Dialekt und ungefähr gefühlte 50 andere Parameter auch noch, die für Sie nicht relevant sind. Und dann haben Sie noch etwas, nämlich mimisch-gestische Ausdrucksmittel. Ich bin klassischer Pantomime und Clown, ich lese Körperausdruck. Und als Sprecherzieher heißt das, nicht nur unsere persönliche Arm- und Handbewegung mit einzubeziehen, sondern auch unsere Kommunikationsgeschichte oder zum Beispiel auch die Architektur des Raumes. Wenn man das alles berücksichtigt, dann funktioniert die Sache viel leichter. Fangen wir mit den sprachlichen Ausdrucksmitteln, den Wörtern an. Bei uns ist Reinreden, Unterbrechen, Lautwerden eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Oder wir handeln uns Gesprächsdominanz aus. In anderen Kulturen, und das ist jetzt ganz blöd, ist das ein Zeichen von emotionalem Interesse und Engagement. Es ist also genau das Gegenteil. Allerdings haben Sie als Frau einen tschetschenischen Mann vor sich, der laut wird, bitte die Polizei rufen, weil das darf fast nicht mehr. Sie werden auch manchmal erleben, dass Menschen aus dem asiatischen Raum, weil dort gilt, dass es absolut angemessen, stets leise bleiben. Also laut werden, leise bleiben, ist eine heikle Geschichte. Da muss man ein bisschen was dazu wissen. Was machen wir denn am Ende eines Fragesatzes mit unserer Sprachmelodie? Wir gehen nach oben. Wir können auch fragen, geht es Ihnen gut oder wie geht es Ihnen? Wenn Sie Menschen aus dem pakistanischen Kontext haben, dann werden Sie, oder auch aus Bulgarien, dann kriegen Sie vielleicht sowas. Das heißt übrigens ja. Weil diese Menschen das als Aussagesatz interpretieren. Abhilfe ist banal. Benutzen Sie bitte unsere Fragewörter, die helfen. Also ein Fragewort wie wer, wie, wo, was, warum, ist ein Wunder und man kriegt eine ganze Geschichte. Schweigen ist auch etwas, was manchmal fehlinterpretiert werden kann. Weil in Japan und in Finnland stimmt man Anweisungen, Vorschlägen schweigend zu. Das tun Sie übrigens auch, wenn Sie in eine Parkgarage fahren und wissen, Sie müssen beim Hinausfahren zahlen. Also wir haben das auch in Österreich. Etwas, was wir auch haben, sind mimisch-gestische Bewegungen. Und ich fange jetzt bei ganz banalen Gesten an. Diese Geste heißt was bei uns? Ja, sie kann super heißen, sie kann Auto stoppen, sie kann auch eins heißen, whatever. Diese Geste in Amerika heißt, you are the best, that's great. In Teilen Koreas, Afrikas und Englands heißt die Geste ein bisschen was anderes, da heißt die Geste, alles klar. Und die gleiche Geste, wir sind immer noch bei der, bedeutet in Nigeria, also jetzt sind wir im afrikanischen Kontext und in Australien eine obszöne, hat eine obszöne Bedeutung und in Afghanistan und Australien ist die gleiche Geste vulgär. Gesten funktionieren da offensichtlich nicht ganz. Wir haben auch noch das Problem mit dem Blickkontakt. Bei uns ist Blickkontakt ein Zeichen von aufmerksam sein, von Interesse. Blöd. In anderen Kulturen wird genau das als unhöflich empfunden, weil sich die Menschen, vor allem ihnen gegenüber, respektvoll zeigen wollen. Deswegen schauen sie zu Boden und schauen sie nicht an. Das ist also genau das Gegenteil dessen, was wir wollen. Aber im Gegenzug dazu wird länger andauernder Blickkontakt entweder als hierarchisch unangemessenes Verhalten Ihnen gegenüber interpretiert oder es geht um eine sexuelle Aufforderung. Und ich bin mir nicht sicher, ob Sie das immer meinen. Auch Ausspucken, das werden Sie vielleicht erleben oder erlebt haben, ist etwas, was Patienten vielfach machen. Da sind wir mitten wieder in den Krankheitsvorstellungen. Menschen tun das, um sich vor bösem Blick zu schützen. Das ist blöd, weil bei uns ist Ausspucken eigentlich eine Geste, die wir nicht machen. Das ist ein abwertendes Verhalten. In China, wenn Sie sich erinnern, zu Zeiten der Olympiade, hat man chinesischen Bewohnern mitgeteilt, dass nunmehr das Ausspucken unerwünscht ist auf der Straße, weil die Langnasen, also wir aus dem Westen, das nicht wünschen. Im Gegensatz dazu ist es in Singapur und Indonesien per Strafe verpönt. Wir haben aber noch was, etwas, was für Sie essentiell ist. Wenn wir einander nicht gut kennen, dann stehen wir einander öffentlich ungefähr eine gestreckte Armlänge voneinander entfernt. Wenn aber ein Mann, und das betrifft jetzt nur die Frauen, auf 10 cm, gefühlte 10 cm, so vor Ihnen steht, dann ist das für uns Frauen ziemlich unangenehm. Und was machen wir dann meistens? Wir gehen einen Schritt zurück. Das ist nett, aber hilflos, weil irgendwann sind Sie von da nach da. Das nützt Ihnen da gar nichts. Da müssen Sie wirklich sagen, stopp, Sie sind mir zu nah. Und dann geht es ans Erklären, ans Aushandeln und ans Grenzen setzen. Weil anders werden Sie diese Sache nicht in den Griff bekommen. Und jetzt überlegen Sie mal, welche Geste setzen Sie, um Menschen zu sich herzuholen? Ich nehme an, Sie meinen diese Geste. Ich wäre vorsichtig mit der Geste. Diese Geste heißt nämlich in Afghanistan, im arabischen Raum, etwas ganz anderes. So holt man Hunde und Prostituierte. Und ich nehme nicht an, dass Sie das meinen. Unsere typische Geste, ich sage es jetzt oberösterreichisch, geh weg, geh daune, die haben wir auch in Italien in dieser Form, die haben wir auch in Afghanistan in dieser Form, das wäre die angemessene Geste. Bloß blöd, ich kann ja jetzt nicht alle Gesten lernen, nicht? Was gibt es denn da alles so auf der Welt? Das meine ich gar nicht, dass das hilfreich ist. Aber das, was hilfreich für Sie wäre, ist einmal zu schauen, und Patienten reagieren ganz genau. Wenn es etwas ist, was Sie gemacht haben, das ihn irritiert hat, dann verändern sich kleine Dinge. Die sogenannten Mikrobewegungen, das heißt, es verändert sich die Körperspannung, es verändert sich die Atmung und es verändert sich auch wahrscheinlich ein Stück weit der Lidschlag. Das sind einfache Dinge, die man feststellen kann und dann darauf reagieren. Das, was ich Ihnen noch verschwiegen habe, sind die Abhilfen beim Kommunizieren bzw. was da wichtig wäre. Eines meiner Lieblingswörter im AKH, beziehungsweise eines meiner Lieblingssätze im AKH, der hing ungefähr ein Jahr in vielen Räumen, war, und das ist bitte ein Sickerwitz, überlegen Sie, was damit gemeint ist. Ja? Bitte keine nicht lösbaren Stifte verwenden. Wie hätten wir es einfacher formulieren können? Lösbare Stifte verwenden. Aber wir sind in Österreich fähig, uns so zu kratzen. Wir können mit und, end, ab, fair alle möglichen Konstruktionen machen, die wenig hilfreich sind. Wenn Sie mit Patienten interagieren, dann sagen Sie, was Sie wollen. In der Vorbereitung müssen Sie sich das gut überlegen, wie. Ich habe noch ein anderes Lieblingswort, das heißt derzeit Reiserücktrittsversicherung. Was glauben Sie, ist an dem Wort so sexy? Die Versicherung? Das ist es nicht. Das, was ein No-Go ist, und deswegen nehme ich diese Wörter gerne, wir können im Deutschen zusammengesetzte Hauptwörter bilden. Das kann man im Englischen, das kann man im Paschtu und das kann man im Deutschen. Wer je Patienten vom Balkan gehabt hat, also von Ex-Jugoslawien, der sollte irgendwann einmal festgestellt haben, das gibt es dort nicht, die Leute verstehen sie nicht. Lassen Sie die Dinge bitte weg. Das heißt, ändern in der Vorbereitung. Da sind Sie sicherlich gefordert. Und es gibt noch etwas, ich bin in der ärztlichen Gesprächsführung tätig und ich habe die Ehre, das Vergnügen und die Freude, auch Psychiatrie lernen zu dürfen. Und wir arbeiten mit Schauspielern. Das ist was ganz Spannendes, weil unsere Studenten lernen mit Hilfe eines Schauspielers, der einen Patienten mimt, Patientengespräche. Und mein Lieblingsfall ist der mit der Angst. Machen alle gleich. Würden viele von Ihnen wahrscheinlich auch so machen, kommen und sagen zu Ihrem Patienten, und wovor haben Sie Angst? Und dann kommt gar nichts. Huch, ich Angst doch nie im Leben. Ja? Wenn ich denselben Patienten frage, was beschäftigt Sie denn? Was dreht sich denn in Ihrem Kopf? Dann kriege ich eine Geschichte. Das heißt, lassen Sie unsere Nominalisierungen auch weg. Die haben keinen Sinn. Die helfen mir nicht im Agieren mit einem Patienten. Und wenn man diese Dinge, die einfach und banal sind, ein Stück weit bedenkt, dann kann man sich schon viel helfen. Ich weiß, das war ein Schweinsgalopp jetzt durch interkulturelle Zusammenhänge. Das ist sehr viel. Möge Ihnen all das einfallen, wenn Sie es brauchen. Und wenn Sie da rausgehen, können Sie alles vergessen. Wenn es Ihnen einfällt, dann können Sie sicher interkulturell kompetent am Krankenbett handeln. Danke.
Vielen Dank, Frau Celich-Russo. Wir sind überflutet.
Ja, das ist mir klar. Ich könnte stundenlang erzählen, ganz viele Patientengeschichten, aber dafür ist nicht die Zeit.
Ich glaube, einzelne Fragen sollten noch möglich sein.
Klar.
Thomas.
Jetzt geht's. Sie haben auch gesagt, es gibt so manche Themen, die tabuisiert sind, zum Beispiel das Ansprechen des Sterbens. Das ist ja etwas, wo wir im palliativen Setting sehr häufig konfrontiert sind, immer häufiger. Und die Schwierigkeit ist, manchmal muss man es ansprechen, weil es therapierelevant ist. Zum Beispiel bei der Fragestellung palliative Sedierungstherapie, ja, nein und wann, ja, ab wann. Und meine Frage an Sie ist, wenn ich es nicht ansprechen darf, was mache ich dann?
Ich würde es nicht als Wort Tod formulieren. Ja, sondern indirekt. Ich erzähle Ihnen dazu eine ganz andere Geschichte, aber an der kann man es ein Stück weit ablesen. Das ist eine Geschichte aus der Schule. Da war eine Schülerin, die mit Selbstmord gedroht hat, die sich geritzt hat, die einer Schulkollegin mitgeteilt hat, ich bringe mich um. Die Schülerin, die das, die WhatsApp-Nachricht bekam, ist Gott sei Dank zu einem Lehrer gegangen. Ich mache es kurz. Der Vater war am nächsten Tag da. Der hat nicht erwartet, was da auf ihn zukam. Die Schülerin war auch dabei. Der Lehrer hat am Anfang gesagt, womit die Schülerin positiv aufgefallen ist. Das hat dem Herstellen von Harmonie und Einverständnis gedient. Und dann habe ich den Lehrer gebeten, das ist jetzt Hintergrundinformation, dieses Mädel stammte aus der Türkei. In der Türkei ist eine Elektrotechnik-Ausbildung eine niederwertige Ausbildung und sowas hat sich der Vater dafür gewünscht. Und dann haben die drei zu dritt diskutiert, wie die Tochter den Übertritt schafft. Es ist nie gefallen, dass sie eine schlechte Schülerin war. Das hat der Vater genau gewusst. Manchmal ist es hilfreich für Angehörige. Und wenn sie nicht in einen Konflikt kommen wollen, weil Eltern können das manchmal und die tun das sehr schnell fehlinterpretieren, dass sie dann sagen, ja, der ist jetzt schneller gestorben, weil. Wenn sie es indirekt formulieren, dann kriegen die Leute das mit, ohne dass sie das Wort Tod aussprechen. Das ist in der Vorbereitung eine Riesen-Challenge, das gebe ich zu. Ich mache es oft so, dass ich dann sage, nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand und üben Sie, wie Sie das formulieren. Smartphones eignen sich dafür, weil das muss man so lange üben, bis man eine Formulierung hat, die auch adäquat ist, nämlich für Sie, nicht für mich. Ja. Wenn man das über die Schramsen sozusagen macht, dann geht's. Wenn man das direkt anspricht, sind oft Patienten oder auch deren Angehörige massiv böse und sie werden mit Klagen bedroht. Deswegen, ich kann es Ihnen nur so erklären, machen Sie es über die Schramsen, also indirekt, und dann funktioniert es meistens. Natürlich gibt es immer wieder Patienten, die das dann auch trotzdem nicht wahrhaben wollen. Und wahrscheinlich, und das wünsche ich Ihnen wirklich, dass Sie auch viele alevitische Patienten haben, wo das durchaus möglich ist, das auszusprechen. Aber das kann man so nicht einschätzen und dazu müssten Sie viel über Religion wissen. Das kann ich Ihnen in 25 Minuten nicht vermitteln. Ja. Sorry.
Aber wie wenn ich jetzt sagen würde, für alle Menschen ist das Leben irgendwann beendet.
Ja, das geht.
Das geht?
Ja. Ja, es geht um das Wort Tod.
Ja, das meine ich, man kann es ja umschreiben.
Ja, ja, Sie müssen es umschreiben ein Stück weit. Ja. Dann funktioniert vieles bei diesen Patienten.
Also ich erlebe es in der Praxis oft noch viel schlimmer, sage jetzt ganz ehrlich, nämlich es ist oft auch massiv verpönt, überhaupt eine Aufklärung bezüglich einer onkologischen Grunderkrankung zu machen. Also sagen Sie meiner Mutter auf gar keinen Fall, dass sie Krebs hat. Und das aber auch schon in einem palliativen Setting, wo ich mir dann denke, ja, die weiß doch eh genau, was los ist.
Die Leute wissen es nicht, das kenne ich auch aus Untersuchungen vom AKH. Die Leute haben ganz andere Vorstellungen, nämlich keine, um es kurz zu machen, welche Organe es gibt und wie die funktionieren. Und da hat es wenig Sinn manchmal. Da wirklich umschreiben, auch wenn es eine palliative Geschichte ist, wenn sie nichts mehr tun letztlich können, außer palliativ Schmerzen begleiten oder da sein, so wie wir es vorhin gehört haben. Aufklären ist für diese Patienten wirklich eine Bedrohung. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich meine, ich wünsche es niemandem, dass er solche Patienten hat, aber sie werden es all along haben. Ja? Und da gibt es ganz unangenehme Situationen und deswegen will ich Sie darauf hinweisen und deswegen ist mir wichtig, versuchen Sie Formulierungen zu finden, die für Sie passen.
Ja, aber auch da kann man doch den Weg wählen, dass man sagt, okay, wir stellen fest, dass Sie große, große Schmerzen haben und die Behandlung dient jetzt dieser Behandlung dieser Schmerzen. Ja. Ohne, dass man den Hintergrund sagt, Sie haben malignes Lymphom und das, wenn Sie sterben, sondern einfach nur sagt, die Schmerzen sind, das wissen wir jetzt, deswegen sind sie da, furchtbar und die wollen wir behandeln.
Genau. Das geht. Das können Sie machen, ohne weiteres.
Ja, das geht. Bitte.
War das Mikro ist nicht eingeschalten? Doch?
Ich nehme mal an, es geht einigen hier im Raum so wie mir. Mir ist sehr schwer ums Herz geworden. Was ich alles wissen muss, was ich alles beachten muss, was ich alles falsch machen kann, wie ich mich vorbereiten muss, wie ich mir Zeit nehmen muss. Ne? Puh, das ist sehr schwierig. das, was vielen Menschen hier und vor allem auch Angehörigen der Gesundheitsberufe sehr unangenehm aufstößt, ist die mangelnde Reziprokität. Das heißt, wir hätten mehr Bereitschaft, auf all das einzugehen, wenn wir das Bewusstsein hätten, wenn wir dort sind, wird auch darauf eingegangen. Wenn ich als Frau mit einem Kleid, wie Sie jetzt anhaben, in Katar oder in Dubai in die Garage gehe und dort vergewaltigt werde, dann werden Sie dafür gesteinigt, außer die diplomatischen Interventionen sind sehr gut und retten Sie davor. Selbstverständlich ist das für die dortige Kultur normal. Mhm. Es wird erwartet, dass sie sich anpassen und nicht in die Garage gehen. Ja? Mhm. Und wenn sie überhaupt wo gehen, auch vielleicht einen Schleier tragen und in Begleitung eines Mannes sind. Mhm. All diese Dinge. Diese mangelnde Reziprokität, ja, die macht es uns noch einmal schwer. Und meine Frage ist mehr eine theoretische, weil die Antwort sehr schwierig ist. Ich stelle sie trotzdem. Das sind natürlich Menschen mit einem sehr niedrigen soziokulturellen Hintergrund, mit Sprachproblemen und mit einem Vorwissen, das halt nicht so ausgeprägt ist. Nicht? Wo ist die Grenze oder wo und wie können wir die Grenze ziehen zwischen der Erwartungshaltung, dass wir auch von innen eine gewisse Anpassungsleistung erwarten dürfen, fordern können, weil sie sind ja da, und dem anderen, dass wir ihnen entgegenkommen und das alles können und wissen, was sie erzählt haben.
Darum habe ich auch gesagt, sie können alles vergessen. Das ist ein bohrenharter Bretter, glauben Sie mir. Ich habe Ihnen am Anfang ganz bewusst das Beispiel vom AKH erzählt, weil das ist eine ureigene Aufgabe des Managements, aber es ist nicht nur die Aufgabe des Managements, es ist auch schon eine Aufgabe der Politik, das zu vermitteln. Nur das kann ich hier nicht tun, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Aber natürlich, es wäre wichtig zu sagen, was ist hier erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und da fangen wir bei den ganz Kleinen an. Ja. Also das beginnt nicht erst, wenn Sie onkologische Patienten haben, sondern viel, viel früher. Die Kindergärtnerinnen erleben das oft, ich bilde auch Kindergärtnerinnen aus, weil das ist etwas, die suchen das genauso. Und die sind oft die Ärmsten. Weil das ist genau der Augenblick, wo das Kind erstmals aus der Großfamilie herauskommt und jetzt mit ganz anderen Dingen konfrontiert wird. Ich glaube, das Hintergrundwissen hilft und dass man ständig im Haus diskutieren muss und dass man ständig im Haus Regeln schaffen muss. Ohne diese Regeln sind nämlich die jungen Kolleginnen alleine. Und wer je als junge Kollegin oder eine junge Kollegin erlebt hat, die dann hilflos daneben steht und sich denkt, oh, mir nimmt's die Luft, ja? Dann habe ich ein Problem und dann muss ich vorher was tun. Und das ist sicher Aufgabe vom Haus intern, aber auch der Politik. Mehr Antwort kann ich Ihnen darauf nicht geben. Es wäre schön, hätten wir das in den Moscheen, nur das ist so schwierig. Wissen Sie, ich habe mit dem Alexander Friedmann, das war der Begründer der transkulturellen Ambulanz, im Jahr 2000 versucht, in die ganzen Moscheen hineinzukommen. Die sind natürlich in Vereinen organisiert. Ein bekannter Verein ist der Verein ATIP. Wenn Sie sich noch an den Putsch vor ein paar Jahren in der Türkei oder den versuchten Putsch an Erdogan, gegen Erdogan erinnern, da ist Folgendes passiert. 60 Moscheen in ganz Österreich, oder na 80 waren es, 80 Moscheen in ganz Österreich, also von Vorarlberg bis zum Burgenland, haben alle Imame exakt die gleiche Predigt gehalten. No, es glaubt jemand. Ja? Ursprünglich ist es so gedacht gewesen, das ist das, ein Gesetz zwischen Österreich und der Türkei. Erstens einmal müssen unsere türkischen Mitbewohner nicht Deutsch lernen. Wenn sie die Zeitungen durchforstet haben, das ist ein Vertrag. Wenn sie die Zeitungen durchforstet haben, es ist erst seit 1. Juni gefallen, dass sie die Führerscheinprüfung nur mehr in Deutsch machen dürfen. Bis dato durfte die in Türkisch gemacht werden. Weiß ich nicht, ob das klug ist. Und in dem Fall war es so, normalerweise müssen die Imame eine Predigt, die sie halten wollen, in die Türkei schicken, die wird dort redigiert und dann kommt sie zurück. Und dann hatten wir plötzlich 60 gleichlautende Predigten. Das glaubt wer immer mag, aber ich nicht. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, ATIP ist eine. Wir haben Sunniten, Schiiten und jeweils bei den Sunniten 4 Untergruppen, bei den Schiiten 3 und alle anderen dann auch noch dazu. Das heißt, man hat dann haben ein paar gescheite Leute versucht mit einer Fatwa. Also das ist eine Rechtsprechung, ja? Im weitesten Sinn, stimmt nicht ganz, aber Pi mal Daumen. eine Vereinbarung zu treffen mit der jeweiligen Gruppe. Naja, wenn ich so viel habe, wäre ich nie fertig. Ja? Und dann haben wir natürlich das Problem, wir können in die Moscheen nicht hinein. Es kann kein Mensch kontrollieren, was da drinnen sich abspielt. Es gab vor 2 Jahren eine Studie, da ist rausgekommen, dass eine einzige Moschee in Wien weder gegen Österreich gepredigt hat, sondern Integration gefördert hat. Und das ist ein Problem.
Aber ich würde die Frage, und damit sind wir dann am Ende, Sie bitten, da nochmal ganz klar Stellung zu nehmen. Das Problem in den Krankenhäusern ist, das medizinische Personal in allen Bereichen, von Schwestern bis Ärzte und so weiter, von denen wird hohe Integrationsleistung erwartet. In der umgekehrten Falle erleben wir immer wieder, nicht von allen, aber von vielen, dass wenig Integrationsleistungen erwartet werden. Und da ist irgendwas falsch.
Dem stimme ich völlig zu. Ja.
Ja? Das heißt, wir müssen von unseren Leitungen, Ärztliche oder Management oder Politik erwarten, dass die uns auch schützen, weil sonst sind wir verloren. Wir können uns noch so bemühen, Integrationsleistungen zu erbringen, das indirekt zu formulieren und so. Das tun wir ja eh schon zum großen Teil.
Ja. Ja?
Aber wenn ich eine junge Mitarbeiterin habe, die gröbest beschimpft wird, dann bin ich als Chef auf der Position, den verweise ich des Hauses. Weil das kann ich nicht tolerieren.
Ja? Also wir haben
da kann noch so viel Kommunikation dahinter sein, das kann ich einfach nicht tolerieren.
Das ist auch etwas, was öfter gemacht wird und wo ich in vielen Institutionen das zum Teil schon institutionalisiert habe. Stichwort MR, wenn das Kastl nicht ewig rennt und sie dann alles beginnen nach hinten verschieben, geht einfach nicht. Ja? Oder es kommt ein Patient an die Leitstelle, Verordnungsschein, Ergotherapie, ja, oder physikalisches Institut. Der hat das Problem zwar schon ewig, hat den Schein auch schon 3 Wochen, aber er will jetzt sofort, weil aus der Türkei stammend, und da braucht man das jetzt in der Sekunde, sofort behandelt werden. Der nimmt den Schein, wenn er hört, er hat erst einen Termin in 3 Wochen und schleudert ihn der zerknüllt ins Gesicht. Ja. Und da muss er klare Regel geben, die heißt, in 6 Wochen ist der nächste Termin. Dann haben wir die Sache gelöst. Genau. Das spricht sich herum. Das hat was mit der Moschee zu tun, weil dort haben wir Hodschas. Hodschas sind unterschiedlich organisierte Menschen. Wir haben welche, verstehen sich als nicht ärztliche Heilkundige und meinen, alles heilen zu können. Und wir haben welche, die modern sind. Naja, es gibt 2 Formen, dort wollte ich erst hin. Es gibt Hodschas, die sind sehr traditionell, die meinen, alles heilen zu können. Und es gibt Hodschas, die sich als nicht ärztliche Heilkundige verstehen, sondern als Ansprechpartner in wirtschaftlichen, sozialen und familiären Fragen. Und die meinen sie. Und das teile ich, ja. Aber es gibt leider immer wieder auch noch traditionelle und die verursachen vielfach leider Probleme, muss ich sagen.
Ich setze mich kurz über Ihr Nein hinweg, tut mir leid. Aber ich tue mir irrsinnig schwer, Ihre Erklärung, dass das alles mit der bildungsfernen Integrationssache zu tun hat. Ich denke, es gibt in Österreich, im westeuropäischen Bereich genauso Leute, die bildungsfern sind. Vielleicht nicht vom Prozentsatz vergleichbar, das mag alles sein, aber ich muss auch bei den Menschen ankommen. Ich muss auch schauen, wo stehen die Menschen. Und daher ist mir das als Erklärungsansatz, es rein auf die Bildung zu beziehen, mit der nicht vorhandenen Bereitschaft, sich anzupassen, ein bisschen zu wenig. Danke.
Also ich würde es gerne auf Reflexionsfähigkeit auch erweitern. Ja, das teile ich.
Ja, ich muss mir sehr viel Zeit nehmen, darauf zuzugehen. Aber das muss ich auch mit westeuropäischen Menschen.
Immer. Ja? Da haben Sie vollkommen recht. Nur wenn ich es jetzt auf fremdkulturell Geprägte fokussiere, dann muss ich irgendwo das ein Stück weit natürlich auch verknappen. Ja? Es geht gar nicht anders.
Aber da mache ich jetzt das letzte Wort. Wir haben eine Gruppe mit türkischen Patientinnen durchgeführt über Schmerz. Haben wir heute ja gehört, Schmerztherapie gerade in dieser Community, was ganz häufig ist. Ja? Und im Rahmen der Gruppentherapie, da war eine Dolmetscherin dabei, weil viele konnten nicht hinreichend Deutsch, obwohl sie schon 25 Jahre in Österreich gelebt haben. Ja? Und deswegen auch eine Dolmetscherin dabei. Im Rahmen dieser Gruppe ist in den türkischen Frauen dann deutlich geworden, dass die Hälfte, nicht lesen und schreiben konnte. Und das der Hauptgrund war, warum sie kein Deutsch gelernt haben. Und diese Sachen, die sind so schambehaftet, dass die einfach nicht rauskommen. Und damit versperren wir ihnen natürlich den Weg in eine andere, auch fortgeschrittene türkische Zivilisation und Kultur, die die Istanbuler natürlich alle haben,
ja, klar.
Die anderen natürlich nicht. Also das heißt, es ist ein sehr unterschiedliches. Aber ich würde gerne zum Schluss, jetzt greife ich nochmal da ein, es ist unsere Aufgabe hier in unserem Staat, von unserer Politik, von unseren Klinikleitungen, die Mitarbeiter auch ganz klar vorzubereiten, und ich entdecke da immer wieder eine hohe Motivation der Mitarbeiter, ja, aber auch gleichzeitig zu schützen. Ja, und das, glaube ich, sollten wir alle mitnehmen als Take-Home-Message. Danke.
Und Herren, der offizielle Kongressteil ist somit jetzt beendet. Morgen finden dann noch die Workshops statt, wie Sie wissen, die vier, die Sie hoffentlich sich eingetragen haben, schon bei der Anmeldung. Bitte keinen Wechsel nach Möglichkeit mehr, vor allem bei C gibt es keine Plätze. Chancenlos, es noch einmal zu versuchen. Heute Abend zu Ihrer freien Gestaltung. Noch einmal, sollte jemand noch die Therme besuchen wollen, dann bitte an die Rezeption im Hotel gehen. Um 15 Euro gibt es eine 3-Stunden-Karte für die Therme aufzubuchen, also wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen. Abendessen ist im Hotel heute individuell von 18 bis 21.30 Uhr. Dann danke ich Ihnen vielmals fürs Kommen, habe aber noch eine Bitte, nämlich unsere Bewertungsbögen. Wären Sie so lieb, da entweder heute auszufüllen oder morgen in der Früh dann abzugeben. Das wäre für uns eine große Hilfe, damit wir sehen, wie wir unseren Kongress nächstes Jahr vielleicht noch besser gestalten können. Vielen Dank fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Applaus